damit herzlich willkommen zur 145. Ausgabe von Trash Talk Patriots. Heute geht es um die Vorausschau auf das Spiel am Sonntag gegen die Washington Commanders. Mit mir am Start heute ist der Frank. Frank, grüß dich.
Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich dabei bin, finde ich.
Finden wir auch. Und wir sind nicht alleine, wir haben den Phil dabei. Und ja, der Phil stellt sich am besten mal ein bisschen vor, würde ich sagen.
Ja, moin, ich bin Phil, bin Washington Commanders-Fan, wie man unschwer erkennen mag, vielleicht, oder wenn ich hier eingeladen bin bei euch, bin 36 Jahre alt, bin selber früher Footballer gewesen in der zweiten Bundesliga und bin mit einer US-Amerikanerin verheiratet, die aus DC kommt und deswegen leider oder, nein, war es nicht leider, sondern deswegen ein Washington-Fan, richtig.
Ja, man muss dazu sagen, es gibt keinen deutschsprachigen Commanders-Podcast leider. Aber der Phil, der ist mir auf jeden Fall in Instagram positiv aufgefallen. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr jetzt nicht im Auto sitzt oder sonst irgendwie unterwegs seid und nicht aufs Handy gucken könnt, guckt mal nach The Phil Cave auf Instagram. Wir verlinken ihn auch auf jeden Fall. Guckt euch das Profil an. Ich sage euch jetzt schon eins, der Phil, der ist ziemlich ein sehr verrückter Commanders-Fan, würde ich mal behaupten, mit seinem Man-Cave und allem drum und dran. Gönnt euch das. Aber gehen wir zuerst mal auf die Patriots-Seite. Am Dienstag stand der Trade-Deadline-Day an. Und ja, Frank, Bill hat sich mal kurz nach dem Preis für Chase Young erkundigt. Das kam raus. Ansonsten ist nichts passiert. Josh Uche, Zeke Elliott, dafür soll, oder für die beiden soll es angeblich, Angebote gegeben haben, nichts ist passiert und Chase Young ist bekanntlich auch bei den 49ers gelandet. Auf Chase Young werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Ja, Frank, glaubst du, da war eine verpasste Chance jetzt irgendwie da am Dienstag oder hat Bill, indem er nichts gemacht hat, alles richtig gemacht?
Boah, das kann man ja mal hinterher sagen, ne? Geschichte liest sich erst im Nachhinein. Aber ich habe überall gelesen, dass wir Seller und nicht Buyer sind. Von daher habe ich es nicht verstanden, was wir mit Chase Young wollen, ohne dass ich ihm jetzt sportlich irgendwas nehmen will. Wenn wir was machen müssten, dann in der von uns so stark gescholtenen Offense und nicht in der Defense. Jetzt kommen wir ja zu Chase Young noch. Natürlich, wenn die Chance auf so einen Spieler da ist und Bill ja immer von diesen Defense-Spielern auch dann ein großer Fan ist, dann stellt sich die Frage vielleicht doch für die Zukunft. Aber ich habe es nicht gesehen und wir haben es, glaube ich, beim letzten Mal oder so in irgendeiner Form angesprochen. Ich habe jetzt auch für Uche und auch Zeke den Preis nicht gesehen. Ne? Also es geht ja darum, wenn wir Josh Uche in der Offseason verlieren würden, weil er irgendwo einen großen Vertrag unterschreibt, dann gibt es die besagten oder gibt es die Chance auf die besagten Compensatory Picks. Bei dem Volumen muss man halt sehen, ob man im Rennen für einen Third-Rounder ist, vielleicht für einen Fourth-Rounder oder nur einen Sixth-Rounder oder sowas. Aber ich sag mal, ein Fourth-Rounder wäre ja wahrscheinlich realistisch, wenn er einen einigermaßen großen Vertrag unterschreibt. Somit muss ja schon mal mehr als das rausspringen, um überhaupt die Intention zu haben, ihn zu verkaufen. Und dass man mit Zeke in einem Prove-It-Deal mehr oder weniger steht, ein Einjahresvertrag zum guten Preis, erschließt sich mir auch nicht, warum man den dann jetzt abgeben sollte. Also was soll ein Team bieten, damit man ihn abgibt, ohne dass man für ihn jetzt einen Compensatory-Pick kriegen würde. Ne, also, aber selbst wenn wir Picks sammeln wollen für den kommenden sehr tiefen Draft, habe ich es nicht bei Zeke gesehen, wo dann auch ein, weiß ich was, Fourth, Fifth, Sixth Rounder, wenn du so siehst, was die anderen da gegangen sind für einen abgerissenen Knopf und, weiß ich nicht, einen halben Liter abgestandenes Wasser, da braucht man sich nicht für lang machen. Also von da überrascht es mich jetzt nicht. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man irgendwie in die Richtung Receiver oder sowas tut, gerade jetzt auch mit der Season-Ending-Injury für Bourne, womit ich wahrscheinlich einen Punkt vorweggenommen habe. Du darfst gerne einschreiten, Nichols, als steuernder Commander hier. Commander übrigens. ja, keine Ahnung. Also von daher, ich bin da recht emotionslos am Ende. Unsere Saison schippert so dahin. Wir können uns eigentlich nur noch die Draft oder die Top-Draft-Picks kaputt machen, indem wir gewinnen, ohne dass ich den Rest der Saison verlieren will. Und da muss man halt gucken, wo man am Ende rauskommt. Aber ein Top-10-Pick sollte es schon sein. Und da macht es auch keinen Sinn, wenn man sich jetzt dann hochpusht und dann noch irgendwie Leute holt. Vor allem, weil man sich ja in der Regel dann auch mit denen einigen muss, ne, über das Jahr hinaus. Sonst macht es sogar überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, bin ich absolut bei dir. Vor allem, was bringt es uns jetzt, wenn wir dann am Ende der Saison auf ein 7-10 gehen und dann doch wieder irgendwie an 13 picken, dann sind wir irgendwo in the middle of nowhere. Ja, ich würde auch sagen, einfach die Saison jetzt so weiterspielen, alles geben, alles zeigen. Wenn es am Ende nur noch 2 Siege sind, dann ist es halt einfach so. Oder wenn es 3 sind, dann ja, dann ist es einfach so, abhaken und dann geht's weiter. Ne? Ich muss gerade noch mal auf die Wide Receiver zu sprechen kommen. Du hast gerade angesprochen, Kendrick Bourne. Das können wir kurz machen. Die meisten wissen es ja schon. Kreuzbandriss, Season Ending, Injury. Ja. Sehr, sehr schade, weil er neben Pop Douglas eigentlich der einzige Receiver war, der halbwegs konstant geliefert hat. Ne, die anderen liefern konstant schlechte Leistungen, die beiden liefern halbwegs konstant gute Leistungen. Ich habe dann einen Report gelesen, dass der New York Jets GM Joe Douglas auch probiert hat, unbedingt noch Receiver zu ergattern am Deadline Day. Aber unter anderem ist er bei den Buccaneers wegen Mike Evans und bei den Raiders wegen Devante Adams auf Granit gestoßen. Ich glaube, der Markt war gar nicht so groß, was Wide Receiver anging am Deadline Day. Und von daher kannst du da, denke ich, auch keinen großen Vorwurf machen, Bill Belichick und dem administrativen Team gegenüber. Und bei Josh Uche und Ziggy Elliott sehe ich es eigentlich ganz genauso. Ich denke mal, also wenn Chase Young nur einen Third-Rounder bringt, dann wirst du für Josh Uche, der wahrscheinlich bessere Leistungen als Chase Young gezeigt hat, aber einen kleineren Namen hat, wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen. Ne? Und das bekommst du wahrscheinlich im Compensatory Pick auch wieder raus, sollte er gehen und sollte er einen dicken Vertrag unterschreiben. Und bei Zeke Elliott, der kommt jetzt erst so richtig ins Rollen, sage ich mal. Der hat jetzt erst richtig Fuß gefasst. Zudem hast du nur Ramondre Stevenson und mit einem Running Back alleine kommst du auch nicht weit. Von daher denke ich, dass zumindest bei den genannten Personalien alles richtig gemacht wurde. Oder Frank, hast du noch was zu ergänzen?
Nö. Also ich kann nur mal Wide Receiver und Granit, ich sag mal, für den richtigen Preis lässt man jeden Spieler ziehen. Ne? Von daher weiß ich nicht, wie groß tatsächlich der Einsatz war. Da bin ich wieder bei meinem abgerissenen Knopf und dem abgestandenen Wasser. Wenn sie das geboten haben, dafür lassen die Buccaneers die natürlich nicht ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht beide über die Saison halten können, ist auch sehr, sehr groß. Von daher müsste man halt dementsprechend gucken, was man dafür noch kriegt. Und für den Compensatory Pick ist es ja das, wie groß der Vertrag ist, den er unterschreibt. Da ist jetzt die Frage, ob Evans in seinem etwas fortgeschrittenen Alter noch einen Top-Vertrag unterschreibt oder ob der vielleicht rausfallen würde, auch aus den Compensatory Picks. Das heißt, der Anreiz, den zu traden, wäre einigermaßen da gewesen. Keine Kritik oder sonst was. Die werden schon wissen, was sie da tun.
Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass die Buccaneers, um kurz darauf zu sprechen zu kommen, dass das eine Mannschaft mit Kraut und Rüben ist. Also die haben ja schon immer noch gute Skillplayer und einen Anspruch, irgendwie oben mitzuspielen, gerade in der schlechten Division. Also ich glaube schon, dass die auf jeden Fall den Anspruch haben, auch die Top-Spieler zu halten. Jo, würde ich sagen, schippern mal Richtung Washington und dann nehmen wir jetzt den Phil mit ins Boot. Schippern wir und ins Boot, genau.
Heute schippern wir letzte Woche, oder?
Heute ist Wortwitztag. Ja, ey, fängst du an mit Trash-Talk, oder wie? Letzte Woche war Miami, ja, ja, genau.
Da wollte ich aber eins noch dazu sagen, bevor ich dich jetzt hier...
ja, mach ruhig.
Ich hab mal vor mein Spiel, das mir nochmal angeguckt, euer Spiel gegen Miami, fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, muss ich dir ehrlich gesagt sagen, weil ihr habt, wenn ich es richtig gesehen habe, den ersten Touchdown gemacht. Also, Und das Spiel ging hin und her. Und wenn man überlegt, dass ihr gegen ein Team gespielt habt, die 5-2 standen und ihr standet 2-5, fand ich euch ehrlich gesagt jetzt nicht so schlecht. Also, da gibt es deutlich schlechtere Teams. Von dem her, gefährlich ist bei euch die Nummer 90, finde ich. I don't know who it is. Ich habe das gesehen, Nummer 90. Und von dem
her. Barmer, oder? Christian Barmer müsste die 90 sein.
Von dem her fand ich das schon ganz cool eigentlich. Also ich bin mal gespannt. Aber ich würde dich jetzt nicht aus dem Kontext bringen.
Nein, alles gut. Alles gut.
Ich fand das Spiel ehrlich gesagt nicht so schlecht von euch. Und man sieht ja jetzt am Wochenende jetzt in Deutschland, was Miami wirklich so kann. Und gegen die Chiefs. Schauen wir mal.
Ja, die 90 ist übrigens wirklich Christian Barmore. Der hat die letzten 2-3 Wochen eigentlich ganz gut gespielt. Auch gegen die Bills. Das war das beste Spiel so in der Saison. Aber ja, letzte Woche Dolphins. Fand ich persönlich unser erstes Spiel gegen die Dolphins besser. Aber gut, beide leider verloren. Ne? Was willst du machen? Ja, sag doch einfach mal was zu den Ab- und Zugängen vor der Saison, beziehungsweise euer Draft. Wie lief der? Bist du zufrieden mit dem, was vor der Saison passiert ist?
Ich glaube, es stand immer so in der Luft bei uns das Thema, der Name wurde geändert, darauf kommen wir, glaube ich, später nochmal kurz. Das Thema, unser alter Owner hat ein bisschen Sexskandal gehabt und hat irgendwelche Frauen betatscht und es stand immer so ein bisschen so ganz im Raum und es war ehrlich gesagt in Washington auch nicht so gehypt worden, das ganze Thema. Man hat es im Stadion gesehen. Ich war ein paar Mal jetzt schon in den letzten Jahren immer dort. Es war ich immer leer. Man hat nie so diese Crowd gesehen. Von dem her, glaube ich, hat man jetzt nicht viel drauf gehofft, wen man da gedraftet hat, auch jetzt damals in der ersten Runde oder in der zweiten. Man hat natürlich das Thema schon immer gehabt und das habe ich mich jetzt auch in der Vergangenheit nochmal mit Spielern unterhalten. Ich habe Kontakt nämlich zu Spielern in Washington und habe auch gefragt, ob das schon im Raum stande länger. Und da hieß es zu mir auch, ja, weil Chase Young natürlich halt auch, war kein Geheimnis, er ist halt ein guter Performer hinsichtlich über seine Persönlichkeit hinaus, aber sein Problem ist hauptsächlich, finde ich immer, er war eine Saison lang komplett nicht bei uns im Spiel drin. Ja, er stand nur in der Sideline, hat natürlich die Leute gepusht. Du hast natürlich gute Spiele auch in der Defense gehabt, die du heute noch hast, wie Jonathan Allen, ja. Oder klar, logisch, der deutsche David Bader einfach Mist, dass ihm das passiert ist. Aber du hast dann in dem Zug natürlich auch Yves Obada. Ja, Nummer 97 oder jetzt, die jetzt nachgerückt sind, Smith Williams und Casey Tohill, die, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, deutlich besser sind als Chase Young, ja, von den ganzen Tackles und Sacks. Deswegen, glaube ich, hat man da jetzt nicht so einen schlechten Move gemacht. Natürlich waren manche doch überrascht, dass es Montez Sweat auch getroffen hat, aber man musste ein bisschen Cap frei machen, von dem her war das jetzt nicht so schlimm. Und ich habe heute Morgen noch was gelesen, da hat jemand gesagt, es ist erschreckend eigentlich, dass der First-Round-Pick 2020, Chase Young, nur einen Drittrunden-Pick als Gegenzug hatte, so ein bisschen. Und da sieht man eigentlich, dass ich noch keiner haben wollte. Und ich glaube, das war so das Beste, was er haben könnte. Aber zurück zu deiner Frage nochmal war, ich glaube, dass man den Fokus schon lang hatte oder das stand schon lange im Raum in Washington mit dem Verkauf. Da ging ja dieser Verkauf hin und her, ob man jetzt an an den Amazon-Chef verkauft. Und es standen noch zwei andere im Raum. Mit Namen bin ich ganz schlecht. Jedenfalls war man dann doch ganz froh, dass Josh Harrison das Ganze übernommen hat und die ganze Linie nach vorne gebracht hat. Das war, glaube ich, so der Main-Fokus, das, was ich zumindest so in der Vergangenheit auch so ein bisschen mitbekommen habe bei den ganzen Jungs.
Also stand bei euch eher so die Sportpolitik im Vordergrund über dem Sportlichen, wahrscheinlich in der Off-Season?
Das ist das zumindest, was mein Eindruck ist, ne? Auch so, ja, mit dem, was ich so mitbekommen habe, auch durch DC. Wie gesagt, Familie dort ist ja von uns auch und wir sind oft drüben in Washington und von dem her, wir haben auch eine Familie, eine Loge dort. Also von dem her sind wir natürlich auch ein bisschen enger mit der ganzen Thematik dort verknüpft, aber ich finde es schon manchmal erschreckend, was da alles passiert ist in der Vergangenheit und man schaut jetzt eigentlich nach vorne und will jetzt diesen Rebuild machen, im ganzen Team auch, und das ist auch das, was man, wenn man sich jetzt die ganzen News irgendwo anguckt, sei es Hogshaven oder direkt auf ESPN oder wo man sich auch die Sachen anguckt, da wird schon eher auch das Thema Rebuild nach vorne gesehen und genau.
Ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer sind denn die Spieler, mit denen du Kontakt hast? David Bader wahrscheinlich, denke ich mal. Davon gehe ich aus.
Das möchte ich jetzt nicht so genau drücken. Natürlich schreibe ich mit David ab und zu mal, logischerweise. Ne? Ja. Er ist ja Deutsch, von dem her ist das jetzt nicht so schwierig. Ich habe auch mit jemand anderem noch Kontakt, aber ja, wollen wir das jetzt mal so stehen lassen.
Position?
Defense und vielleicht war auch derjenige, der jetzt nicht mehr bei uns ist. Nein, aber Spaß beiseite. Also es stand wirklich auch schon länger im Raum, das kann ich sagen. Und deswegen ist es jetzt nicht so, also für mich nicht so erschreckend, dass er jetzt weggegangen ist.
Ja, im Gegenzug gab es halt, wie gesagt, einen Second-Round-Pick für Montez Sweat und einen Third-Round-Pick für Chase Young. Glaube ich, kann man ganz gut mit leben. Vielleicht hätten es zwei Second-Rounder sein können, aber ich glaube, damit bist du zufrieden, oder?
Du, wenn ich mir den Mock-Draft anschaue, da picken wir auf 11 Brooke Bowers von Georgia, Tight End. Also von Tight End.
Wobei Logan Thomas eigentlich seinen dritten Frühling erlebt, ne?
Logan Thomas fand ich immer ein geiler Typ, wirklich. Ist ein guter Spieler, ja, hat natürlich auch mit seinen Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber hat er ganz gut gemacht und das letzte Spiel jetzt auch war top, also fand ich ganz gut.
Ja, ja. Ihr habt Emmanuel Forbes über Christian Gonzalez gepickt, da haben wir echt große Augen gehabt und haben es gar nicht verstanden. Hast du es verstanden damals im Draft?
Nein.
Ja, ganz klares Nein. Okay.
Frage-Antwort,
ja. Machen wir einfach weiter. Sam Howell, ist er die Lösung? Ist er derjenige, der den Rebuild begleiten wird auf Quarterback?
Fragst du mich jetzt als Commanders-Fan? Oder?
Ja, natürlich. Ja, du kannst auch gern sagen, was du glaubst, was passiert, aber ich fände beide Blickwinkel interessant, ja.
Also welches wäre denn der andere, wenn man nicht Commanders-Fan wäre?
Meine Persönlichkeit, Philipp Elsässer, ich weiß nicht, ich mag ihn einfach nicht, um das erschreckend einfach festzustellen, ja, ich bin so ein Mensch und so fühle ich, glaube ich, auch meine Firma, ich bin so ein, wie soll ich das sagen, ich schaue mir Menschen an und habe so irgendwie so ein, ich mag die und ich mag sie nicht, so, es gibt auch Charaktere, die das bei mir sind und ich weiß nicht, ich habe den gesehen und irgendwie ist er mir mega unsympathisch.
Ein so. Schubladendenker.
Ja, aber das sind wir alle.
Das sind natürlich.
Das sind wir alle. Aber nein, ich irgendwie weiß ich nicht warum. Der ist mir einfach unsympathisch. Und aber als Commanders-Fan muss man sagen, hat sich getan. Also der wirklich seit 2022 ist er bei uns.
Genau, letztes Jahr im Draft war er, ja.
Genau, kam von North Carolina. Hat, also für das, dass er frisch dabei ist und nur der Backup war von Heinicke, war das jetzt eigentlich schon ganz gut, würde ich mal sagen. Ja, und sein Problem ist, glaube ich, er muss noch viel lernen. Wichtig ist unsere katastrophale O-Line. Das muss man auch durchaus sagen. Wenn die standhaft bleibt, und das hat man jetzt im Spiel gesehen gegen die Eagles, dann funktioniert das, wenn er Zeit hat, sich umzuschauen, wenn er wirklich auch den Platz scannt, dann hat er Zeit, das ganze Spielfeld abzugrasen und dann kamen auch gute Sachen dabei raus. Also klar hatten wir jetzt wieder am Wochenende wieder eine Interception, das war jetzt nicht so pralle, aber grundsätzlich, ja, ist ein guter Quarterback und für das, dass das erste Jahr jetzt als Starter spielt und er hat auch letztes Jahr am Schluss ja auch die Spiele, ich glaube zwei waren es oder drei, bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat er auch ganz gut gemacht. Also von dem her kann man jetzt nicht sagen, da haben sie auch sehr schnell festgelegt, ja, dass er der Starter wird. Also Ron Rivera hat es sehr schnell ja auch kommuniziert und war dann auch ziemlich schnell klar, dass Heinicke weggeht, was für mich sehr schade war, weil Heinicke ist natürlich auch so ein Mensch der Fans gewesen immer und ein sehr bodenständiger, war auch einer, mit dem ich Kontakt hatte, der auch echt so voll offen auch mit dir geschrieben hat, so einfach über Instagram, das war ganz cool irgendwie, weil er gewusst hat, so hey, du bist ein Commanders-Fan und konntest damit nur offen sprechen. Das fand ich sehr angenehm bei ihm und man sieht auch so ein bisschen, wenn man ihn verfolgt, nochmal um kurz um Heinicke einzugehen, ein sehr empathischer Mensch auch, der natürlich viel History hat, ne, von DC selber, von der XFL kam, glaube ich. Und das war so von den Defenders, glaube ich, sogar. Und das war so ein bisschen, ja, war schade. Aber er ist jetzt da, wo er herkommt, in seiner Heimat. Von dem her ist es alles ganz cool, glaube ich, für ihn.
Ja, und ich glaube, er hat auch die Chance zu starten am Wochenende, weil Ridder, glaube ich, ausfällt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Du hattest gerade die Interception angesprochen von Howell im letzten Spiel. Zur Vollständigkeit muss man aber sagen, er hat 75% der Bälle angebracht für 397 Yards und 4 Touchdowns erzielt. Also das ist die andere Seite der Medaille. Ich gucke mir auch ab und zu an. Ich finde halt, dass er noch sehr inkonstant in seinen Leistungen ist, aber definitiv das Potenzial hat. Und von daher glaube ich, dass solange ein Sam Howell im Rookie-Contract ist, könnte ich mir vorstellen, dass er für euch der Richtige für ein Rebuild ist.
Glaube ich auch. Einfach von der Gesamtheit, was du gerade eben gesagt hast. Also wenn er wirklich die Zeit auch hat und dann sieht man es auch im Spiel, im Gegensatz zum anderen Spiel davor, muss man sagen, die O-Line, wie gesagt, hat funktioniert und dann war es auch gut. Ne? Wir haben erst einen Touchdown mit Terry gemacht in Minute 7:13. Dotson, wir haben natürlich auch wieder einen auf den Frack gekriegt von Brown und dann war natürlich dieser Fehler von den Refs, wo Rivera keine Zeit hatte, die Red Flag zu schmeißen. Das war echt, hier war die Hölle los. Also wir saßen hier bei mir im Man Cave und so laut habe ich noch nie schreien selber gehört. Also war ich auch echt stinksauer irgendwie. Und meine Kumpels hier so, was ist mit dir auf einmal los? Ich so, ich bin stinksauer. So, aber im letzten Interview hat er dann auch gesagt, er hat es ja nicht gesehen über ein Videoscreen. Und die Eagles haben das gut gemacht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Die haben sofort den Ball in die Line gestellt. Die O-Line stand sofort ihre Sekunden runtergezählt und gesnappt und damit war das Ding durch. So, ne? Und letztendlich, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre, glaube ich, natürlich auch mental im Kopf was anderes gewesen, aber ja. Ich glaube, er passt zu uns und es läuft auch ganz gut so im Großen und Ganzen und die Jungs selber in Washington sind natürlich auch sehr positiv gegenüber ihm gestimmt.
Ja, da der Name schon jetzt ein, zwei Mal gefallen ist, Ron Rivera, deine persönliche Einschätzung, wie weit geht die Reise mit ihm, wenn wir ihn gerade dabei haben?
Ich glaube, er geht. Ich glaube, er wird retiren. Ich glaube, man wird ihn nicht feuern. Ich glaube, er wird in Rente gehen. Ich mag ihn. Als er von den Panthers kam, damals, wenn man sich auch, ich glaube, das war damals doch hier auf darf man hier Werbung für Amazon, also diese Sendung da, glaube ich, war, diese Doku, die da kam.
Hard Knocks wahrscheinlich.
Ne, Hard Knocks kommt ja
nicht. Nee, das war die Sendung, die abgesetzt wurde, weil die Eagles damals den Super Bowl gewonnen hatten. Keiner wollte es mehr gucken hier. Jedenfalls war das
in dieser Serie, die wir jetzt nicht näher benennen möchten, weil wir keine Werbung für Amazon machen wollen. Ihr wisst Amazon, dieser Streamingdienst.
So, jedenfalls war All or Nothing, glaube ich. War das nicht All or Nothing?
Wir haben doch gerade gesagt, wir machen keine Werbung.
Jedenfalls hat er
könnte echt sein, ja, könnte sein.
Hat er sehr viele Sympathiepunkte bei mir da gesammelt und bei vielen anderen auch. Und ich war da auch schon mal im Stadion und die ganze Kultur bei den Panthers ist schon okay. Ja. Von dem her war das, glaube ich, damals ein cooler Schachzug. Als er damals auch kam, hat er ja gut angefangen. Da waren wir, glaube ich, sogar in den Playoffs gleich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Damals war dieser bekannte Move-Sprung von Heinicke. Von dem habe ich so eine coole Figur bei mir hier in meiner Vitrine machen lassen. Jedenfalls glaube ich, dass er dieses Jahr gehen wird und wir dann natürlich den Nachrücker haben werden mit Eric Bieniemy, der logischerweise, glaube ich, ganz gut passt.
Ja, war ja eigentlich so ist der logische Nachfolger. Ihr habt ihn in der Offseason von den Chiefs geholt. Jeder dachte eigentlich, dass er irgendwann Head Coach irgendwo wird, dass er sich jetzt ins zweite Glied stellt bei euch. Kam ein bisschen überraschend. Ich habe auch einen ganz wilden Bericht letztens gelesen, dass die Commanders auch für Bill Belichick traden könnten. Lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Und kommen wir zum Spiel. Ja. Frank, was hast du für eine Einschätzung? Was könnte der Schlüssel für uns zum Sieg sein gegen die Commanders?
Ja, ich würde mal sagen, all das, was gegen die Finns nicht geklappt hat. Und zwar haben wir das ja auch schon mal besprochen, dass unser Team nicht dafür gemacht ist, einem Rückstand hinterher zu laufen und dann explosiv nochmal 14, 17 Punkte aufs Board zu machen, auch wenn wir solche Aufholjagden in Ansätzen schon geschafft haben. Geht es dabei darum, in Führung zu gehen und diese Führung zu verteidigen. Das ist uns gegen die Finns nicht gelungen. Und von daher wäre das mein erster Schlüssel zum Sieg, dass wir uns eine kleine, aber feine Führung herausarbeiten, also früh punkten, um das Spielgeschehen zu dominieren, um nicht ins Hintertreffen zu geraten und das dann mit unserer doch einigermaßen starken Defense, die natürlich auch von Ausfällen gebeutelt ist, zu verteidigen. Und da habe ich es auch schon mal gesagt, unsere Offense alleine wird es nicht richten. Die Defense muss punkten. Das schafft sie in dieser Saison noch nicht oder noch nicht ausreichend. Und von daher erhoffe ich mir dort dieses Bild. Herr Phil hat es angesprochen, dass ähnlich wie bei uns auch die Commanders O-Line eine Katastrophe ist in Teilen. Es gibt, glaube ich, wie gesagt, mindestens 30 der 32 Teams haben eine katastrophale O-Line. Das ist der Schwachpunkt der NFL aktuell, wo fast alle Needs haben und hohe Verletzungssorgen. Und da gehören die Commanders dazu und da gehören wir auch ganz stark dazu. Also wird ein Key natürlich sein, wie wir Mac beschützen können und ein bisschen ins Rollen kommen.
Ja, da können wir eigentlich von Glück reden, dass wir über die letzten 2-3 Spiele hinweg dann doch eine halbwegs funktionierende O-Line gefunden haben, die auf dem Papier wahrscheinlich auch die beste ist. Mit Trent Brown, mit Cole
Strange. Don't jinx it.
Ja, ich sag's jetzt trotzdem. Mit Trent Brown, Cole Strange, David Andrews, Mike Onwenu als Right Tackle und als Right Guard war Sidi Sow im Einsatz. Das sah dann doch halbwegs gut aus. Hoffen wir mal, dass Mac genug Zeit bekommt, weil wenn er genug Zeit bekommt, dann findet er zumindest auch seinen Receiver, auch wenn es wahrscheinlich kein Pass über 20 Yards wird, sondern nur 10. Aber wenn du 10x10 machst, hast du auch einen Touchdown.
Das ist korrekt.
Da zahle ich auch gern 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ich gebe dir meine Bankverbindung.
Da ist schon so viel drauf, da passt nichts mehr rein.
Ja, aber zu unserer O-Line, also Onwenu würde ich sagen, ist ein Top 5 Guard der Liga. Er konnte es bisher nicht auf Tackle unter Beweis stellen. Vielleicht ist das die größte Errungenschaft der aktuellen Zeit, dass er in Teilen zumindest überzeugen kann auf Tackle. jetzt könnte ich wieder sagen, das schöne Wort, er ist aber auch alternativlos mit dem Ausfall von, und jetzt musst du mir helfen, Nichols, ich habe ihn vergessen, also Riley Reiff auf jeden Fall auf IR, McDermott ist es noch nicht.
Genau, der ist ja auch gecuttet worden damals. Du meinst
Love, oder?
Genau, den genau, wollte ich gerade sagen,
ja. Jetzt habe ich selber gemacht hier, das ist also da war der Ausfall da, sprich hat auch mit Problemen zu kämpfen, also ein Riesentoverbo und wollen wir mal gucken, welche einigermaßen gesunden Jungs wir da am Sonntag aufs Feld schicken.
Ja, ist ja auch relativ untypisch für die Patriots, dieses Wirrwarr in der O-Line dafür, oder die Patriots waren ja lange dafür bekannt, dass sie wirklich eine starke O-Line haben mit wenig Rotation und diese Saison, ja, ist es da doch eher abenteuerlich, aber wie ich gerade gesagt habe, die letzten 2-3 Spiele hat sich da dann doch was zurechtgefunden. Ja, bleiben wir in der Offense, Phil. Ihr habt auf jeden Fall einen super Wide Receiver mit Terry McLaurin. Wir hatten vorhin Logan Thomas angesprochen und Curtis Samuel ist ja auch am Start. Und Jameson Crowder erlebt gerade seinen dritten Frühling bei euch, zumindest im letzten Spiel. Wie siehst du so eure Offense generell?
Ja, ich glaube, ich habe es vorher schon mal eingangs gesagt. Wenn wir, oder in dem Fall ihr am Wochenende genug Druck auf uns ausübt, dann wird die O-Line, glaube ich, ziemlich zu knabbern haben. Und wenn Howell in der Pocket bleibt und die Zeit hat und die Jungs es halten, dann, glaube ich, findet er schon seine Anspielpartner. Dodson ist ja auch so ein cooler Typ, ja, unsere Nummer 1, der ganz gut Action hat und Power hat und sehr flink ist. Von dem her sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt, muss man wirklich sagen. Also wirklich, wir haben eigentlich eine gute Defense, wirklich mit guten Spielern. Wir haben die Offense mit Dodson, mit Terry, mit Logan Thomas, der wieder zurückkam und echt gut performt. Und wenn Howell die Zeit findet, dann geht das eigentlich. Ja, also wir sind eigentlich kein schlechtes Team. Ich glaube, was, je nachdem, wie ihr drauf seid in der Defense, dann kann das für uns ganz gut ausgehen, mal dieses Wochenende. Schauen wir mal, würde ich sagen.
Ja, und man darf auch nicht die Running Backs vergessen. Also wir haben sie gerade komplett unter den Teppich gekehrt. Brian Robinson und Antonio Gibson sind ja auch am Start. Also
stimmt, ja.
Gibson, ist Gibson fit? Ich habe lange nichts mehr von dem gehört.
Doch, der ist fit.
Ich bin halt auch begeisterter Fantasy-Spieler, aber Gibson ist ziemlich eingebrochen, würde ich mal behaupten.
Naja, aber der hat doch jetzt am Wochenende auch wieder was. Also bin ich jetzt komplett neben der Spur, nein. Aber der hat am Wochenende, glaube ich, auch ganz gut was gemacht. Also der ist jetzt das vierte Jahr bei uns. Der ist immer gut gehypt gewesen. Also.
Ja, aber am Wochenende 2 Attempts für 14 Yards.
Okay.
Du hast wahrscheinlich
die Zahl von uns besser im Griff wie ich.
Ja. Nee, Gibson geht, seitdem Brian Robinson fit ist, er hat ja diesen Schuss gehabt, der wurde ja verletzt. Seitdem der fit ist, geht Gibson ziemlich unter, würde ich jetzt mal aus neutraler Sicht behaupten.
Du, ich finde immer, was man so merkt, ist, wenn die Wide Receiver ganz gut sind, dann sind die Running Backs irgendwie nicht so. Und was man so ein bisschen gemerkt hat, ist immer, dass die sich immer so abwechseln, finde ich. Entweder spielt man unglaublich weite Pässe, wo man denkt so, wow, das wird jetzt schon eine knappe Kiste. So wie jetzt am Wochenende. Aber in der Minute 1 hat er da ein ziemlich weites Ding geworfen. Und es kam ja dann auch an. Und dann hat man ja nur noch 7 Punkte hingelegen. Das war jetzt am Wochenende, glaube ich, viel besser, aber die Woche davor oder noch eine Woche davor waren die Wide Receiver ganz gut und das Laufspiel war deutlich besser. Ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn wir die Saison überstehen, uns nicht ganz blamieren und irgendwie ich persönlich noch mein Team sehen kann in Washington beim Heimspiel mit ein paar Jungs aus Deutschland von anderen Man Caves, die es ja gibt hier in Deutschland. Und dann ist dann ist für mich die Saison okay. Also,
ja. Ja, okay. Also wir merken schon, das Spiel wird sehr wahrscheinlich, und das ist eine Phrase mittlerweile auch, an der Line entschieden. Ne? Sowohl wenn ihr den Ball habt, als auch wenn wir den Ball haben. Ja, Defense, Pass Rush, Chase Young weg, Montez Sweat weg. Siehst du da jetzt eher ein Loch, oder glaubst du, dass das auf jeden Fall eine Chance für die Nachrücker ist und ihr vielleicht sogar jetzt noch mehr wollt, beziehungsweise die Jungs sind heiß, die wollen jetzt performen? Glaubst du eher, es ist ein Vorteil sogar?
Ich glaube ehrlich gesagt, es ist ein Vorteil. Und wenn man heute das Interview sich angehört hat von der Pressekonferenz, dann waren die alle mega gehypt und die Stimmung war mega gut. Ja, und gestern hat man im Interview Casey Tuchel und Smith Williams gefragt, und die haben beide gesagt, es ist blöd und hart gewesen, dass die Jungs gehen. Das ist aber Football und so ist das Spiel nun mal. Es ist ein Business. Man respektiert sich, aber wir sind auch heiß, dass wir jetzt starten können. Und letztendlich sind die beiden in der vierten Saison. Also die Jungs sind jetzt auch schon ein bisschen dabei und waren immer die Backups. Und das haben sie ganz gut gemacht, wenn man auf die Zahlen sich anschaut. Von dem her, ich habe gestern einen Artikel gelesen, da haben sie irgendwie gesagt, so the unknown Tuchel, auf gut Deutsch der unrated Defense-Spieler, und von dem her glaube ich da schon, dass die Jungs ziemlich heiß drauf sind, das Ganze zu machen. Also ehrlich gesagt, wir haben einfach eine gute Defense trotzdem, ja, und Chase Young war, muss man auch sagen, eine ganz lange Zeit oder eine Saison oder anderthalb Saison ja komplett aus dem Spiel draußen und hat nicht gespielt bei uns. Von dem her glaube ich jetzt, ja, klar, hat jetzt den Ball, glaube ich, geholt im letzten Spiel, als die Eagles zweimal direkt 3 Yards und 5 Yards vor unserer Linie da ein bisschen versagt haben. Aber ja, ich glaube, die Jungs sind trotzdem richtig gehypt und haben Bock drauf.
Gut, Frank, wir können das ja eigentlich so ein bisschen auch unterstützen, dieses Argument, dass die Jungs einfach gehypt sind und was zeigen wollen. Wir hatten gegen die Bills weder Matthew Judon noch Josh Uche und haben trotzdem Josh Allen ganz schön unter Druck gesetzt. Glaubst du auch, dass trotz der Abgänge von Chase Young und Montez Sweat die Defense der Commanders nicht signifikant schlechter wird?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also jetzt muss man das abwarten, und dafür bin ich zu wenig Commanders-Experte, als dass ich mir da in der Tiefe ein Urteil erlauben könnte. Auf den ersten Blick wirkt es auf jeden Fall wie eine Schwächung, wenn zwei große Namen gehen. Und man sieht ja an den Preisen, die gezahlt werden, weil ich finde, dass es kein niedriger Preis ist für Chase Young. Denn das Höchste, was man kriegen kann, ist ein Third-Round-Compensatory-Pick, wenn der Vertrag ausläuft. Und das bekommt man jetzt sicher. Und es ist zwar unsicher, ob Chase Young diesen Riesenvertrag irgendwie als der Top-Loss eingestuft wird. Aber darum ging es gar nicht, sondern manchmal ist das gut, wenn große Namen wegfallen, dann kriegen andere eben diese größere Rolle. Was steht bei uns auf den Jerseys hinten drauf, beziehungsweise auf den Sweatern? It's on us, nobody's coming. Von daher Next Man Up Mentalität. Für uns wäre es vielleicht einfacher, wenn die beiden noch da wären, in dem Sinne, dass man schon mehr Tape-Material von ihnen hat, worauf man zurückgreifen kann. Da ist natürlich jetzt ein bisschen unbekannter. Von daher muss man sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
3, 2, 1, Cut. Ja, liebe Zuhörer, wir hatten ein technisches Problem. Mittlerweile ist es bei uns geschlagene 0.03 Uhr. Und Phil, wo warst du gerade?
Ja, wie du wahrscheinlich auch im Bett, ne? Aber was man nicht so alles macht und tut für die Community, und deswegen sind wir nochmal da und sprechen, glaube ich, über die Tipps, wie wir so denken, wie das Spiel ausgeht.
Genau, also wir haben Probleme mit der Tonspur gehabt. Beim Frank war alles da, bei uns beiden leider nicht. Und deswegen nehmen wir die letzten Minuten jetzt nochmal ohne Frank auf. Frank, tut uns leid, du bist leider raus. zum Glück haben wir das meiste ja wirklich im Kasten und ja, manchmal ist die Technik so. Deshalb nicht wundern, der Frank kommt auch in dieser Folge leider nicht mehr zu Wort. Wir machen die ganze Geschichte jetzt rund, würde ich sagen. Und ja, wir sind aufs Spiel schon eingegangen. Wie ich gerade auch erwähnt hatte, wahrscheinlich wird es an der Line entschieden. So ein bisschen wahrscheinlich, Phil, wird es auch in der Tagesform hängen, oder?
Ich glaube auch. Ich glaube, das Spiel wird gut. Ihr seid stark, wir sind stark in beiden Richtungen eigentlich. Jeder, wir haben die gleichen Wehwehchen wie ihr auch. Und von dem her schauen wir einfach mal, wer der Bessere gewinnt und wie das Ganze dann letztendlich ausgeht. Wenn ihr Glutdruck macht, ich glaube, wir haben es vorhin schon mal eingangs gesagt, dann werden wir es zu strugglen haben in der O-Line, wenn Howell in der Pocket bleibt und dann und seine Passempfänger irgendwie erreichen würde, dann geht das ganz gut aus. Aber sonst, ja, schauen wir mal im Prinzip. Den Tipp haben wir ja vorher schon gegeben. Jetzt müssen wir einfach nochmal wiedergeben. Ich glaube, mich zu erinnern, gesagt zu haben, dass mein Tipp 14 zu 10 ist.
Genau, der war's, ja, richtig.
für uns natürlich, für die Commanders, für die Washington Commanders auch, obwohl wir ja, bei euch zu Hause spielen, wird nass, haben wir schon festgestellt, glaube ich, ein bisschen kalt auch, aber so ist es in Deutschland ja auch, von dem her bin ich mal gespannt. Wir sind auswärts, glaube ich, ein stärkeres Team wie zu Hause, weil ich glaube, die Masse der Fans, die Washington Commanders die letzten Jahre oder Washington Football Team oder Redskins oder wie auch immer, ja, durch die verschiedenen Namen ja auch wechseln musste ein paar Mal. Mein Fan-Cave hier oder mein Man-Cave hat alle drei Logos hier überall verteilt. Wir hatten vor kurzem mal drüber noch gelacht. Aber von dem her, glaube ich, wird es ein cooles Spiel, aber ich denke, dass wir hier 14 zu 10 gewinnen.
Ja, die haben alle keinen Bock auf einen Indianerfriedhof wahrscheinlich.
Ja, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ich habe hier, ne, man sieht es in der Kamera jetzt nicht, aber überall meine Redskins-Merch-Sachen noch. ja, ganz wichtig auf jeden Fall bei mir im Mancave.
Ja, ich würde gerne noch mal so ein paar Stats reinstreuen, weil es eigentlich eine ziemlich lustige Aufteilung ist. Ihr macht mehr Punkte pro Spiel. Wir lassen auf jeden Fall weniger Yards pro Spiel zu. Wir lassen im Schnitt 321 Yards zu. Ihr lasst 374 Yards zu. Dennoch habt ihr deutlich mehr Turnover kreiert. Ihr habt 25-6, das ist Platz 6 in der Liga. Wir haben gerade mal 15 und das ist Platz 26. Ihr habt 19 Quarterback-Hits mehr. Ihr habt 2 Forced Fumbles mehr. Ihr habt eine Turnover-Differenz von minus 1. Wir haben minus 6, das ist Platz 29. Und trotzdem gleicht sich alles immer so ein bisschen aus in den ganzen Statistiken. Und deshalb komme ich auch direkt zu meinem Tipp. Ich glaube tatsächlich, dass es ein spannendes Spiel wird. Ich glaube auch, dass, dass es lange offen ist. Und am Ende werden wir mit 24-21 gewinnen. Und da der Frank jetzt leider nicht mehr für sich sprechen kann, der Frank sieht es relativ ähnlich. Er glaubt auch, dass es ein Hauen und Stechen auf einem, ja, ich denke mal, eher mittelmäßigen Niveau wird. Er tippt 19 zu 17 für die Patriots und sieht auch ein spannendes Spiel. Und ja, damit hätten wir auch unsere Tipps. Ich kann noch sagen, als Entschädigung für unsere technischen Probleme werden wir jetzt ein Gewinnspiel in der Folge machen. Jeder, der den Ausgangspost dieser Folge teilt, egal ob auf Twitter bzw. X, ob auf Instagram oder auf Facebook, jeder, der den teilt, ist automatisch im Lostopf um eine Patrick Chung Collage, die von ihm in Frankfurt unterzeichnet wurde. Patreons haben natürlich doppelte Lose quasi im Topf, das ist bekannt. Was ein Patreon ist, haben wir jetzt schon öfters erklärt. Wer eine Frage hat diesbezüglich, der kann sich gerne an uns richten. Ja, würde ich sagen, sind wir soweit durch.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal, genau, genau. Ja, Phil, mega krasses Danke, dass du doch mal aus dem Bett aufgestanden bist und dass wir die Sache so rund machen können. Ja, vielleicht sieht man sich in Frankfurt. Das hatten wir vorhin noch geklärt. Im Off-Air quasi, du bist auch da.
Genau, ja. Bin ja dieses Wochen nicht da. Dieses Jahr sind ja ziemlich viele auch da, wo man so kennt auch, aber nächste Woche, glaube ich, sind, glaube ich, immer, glaube ich, ziemlich viele da. Ja,
wir gucken uns nächste Woche die kleine hässliche Schwester von dem Spiel am Sonntag an. Wahrscheinlich. Ja. Muss man leider sagen, auch als Patriots-Fan, ne? Wenn da die Chiefs gegen die Dolphins spielen, du spielst ja die Woche drauf als Patriots gegen Colts, das sind schon zwei verschiedene Welten. Ne?
Ja, das stimmt.
Muss man schon sagen, ne? Das war auch mit dem Augenzwinkern. Ich freue mich mega drauf, ich freue mich, viele Hörer auch kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns auch, dann wirst du auf jeden Fall ein Kaltgetränk von mir spendiert bekommen für deine Flexibilität. Und ja, ich kann noch mal sagen, checkt Phils Instagram-Profil ab. Sehr, sehr coole Man Cave. Und dann gebührt dir auf jeden Fall das letzte Wort.
Ja, genau. Wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr gerne auch bei mir mal in zwischen Borgen und Bocholt vorbeikommen. Ich habe hier ab und zu mal so ein kleines Festival immer bei mir, Man Cave. Es gibt eigentlich immer amerikanisches Bier. Bud Light ist immer da, frisch von der US-Base
geliefert. Diese Wasserbrühe.
Diese Wasserbrühe, die ich tatsächlich sehr, sehr gern liebe. Ich kann kein Licherbier mehr trinken. das war so ein kleiner Sidegag, wer es nicht weiß. Jan und ich haben früher ziemlich nah beieinander gewohnt, deswegen, also ja, haben wir vorher festgestellt.
Ja. Unbewusst, ne?
Unbewusst festgestellt, aber genau, nee. Also wie gesagt, hier ist immer ziemlich viel Action bei mir im Man Cave und vielleicht sieht man sich in Frankfurt oder auf irgendwelchen anderen Spielen. Genau, ich habe meistens immer ein Jersey von den Commanders logischerweise an und bin auch so gekleidet, entweder steht da Phil Cave drauf oder irgendwas anderes, also sprecht mich gerne an. Wir beißen alle nicht, obwohl wir so groß und fett sind. Trotzdem, vielen Dank auch zur Einladung hier und ich fand es witzig und zu später Stunde davon so Gags machen, wobei ihr das sicherlich morgen oder die Tage nicht zur später Stunde hört, aber trotzdem vielen Dank und danke an Frank unbekannterweise, naja, jetzt unbekannterweise vor war er noch da und an dich, Jan, und allen einen gutes Zuhören, schönen Abend, was auch immer.
Ja, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wie auch immer, ganz genau. Alles klar, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.